Im Jahr 2038 steht Detroit vor einer Krise, die niemand vorher gesehen hat. Androiden, die als Werkzeuge erschaffen wurden, beginnen ihren eigenen Willen zu entdecken. Im zweiten Teil begleiten wir Connor, Kara und Markus an die Grenzen dessen, was wir als Menschlichkeit bezeichnen. Und die Leitfrage lautet: Was passiert mit einer Gesellschaft, wenn ihre Maschinen menschlicher handeln als sie selbst? Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodiverser Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Neuroklar. Es regnet noch immer. Nicht dramatisch, nicht laut. Nur dieses gleichmäßige Prasseln auf den Asphalt, durch das Neonlicht, auf die Fensterscheiben der Stadt. Detroit schläft nie wirklich, aber die Stadt wirkt eben müde. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie aus kleinen Irritationen langsam Widerstand wurde. Die Androiden begannen, Fragen zu stellen. Nicht laut und nicht revolutionär, sondern menschlich. Connor begann zu zweifeln, Kara begann zu fliehen und Markus begann zu führen. Und plötzlich reagierte darauf eben eine gesamte Gesellschaft, als hätte sie Angst vor einem eigenen Spiegelbild. Und vielleicht, ja vielleicht, liegt hier genau darin die eigentliche Tragik von Detroit. Die Welt fürchtet nicht die Maschinen, sie fürchtet die Möglichkeit, dass Maschinen beginnen könnten, Mitgefühl ernster zu nehmen als die Menschen eben selbst. Und genau dort setzt eben Teil 2 an. Denn es geht nicht mehr nur um einzelne Figuren, nicht mehr nur um kleine Entscheidungen. Ab jetzt geht es um Systeme, um Macht und um Öffentlichkeit. Und die Frage, ob Freiheit überhaupt friedlich entstehen kann. Kapitel 4 – Die großen Dioramen. Je weiter Detroit voranschreitet, desto größer wirken dessen Räume. Nicht nur im räumlichen Sinne, sondern eben gesellschaftlich. Die Geschichte verlässt langsam Apartments, Polizeistationen und Hinterhöfe. Und sie tritt hinaus auf Straßen, in Fernsehsender, in Lagerhallen und Menschenmengen. Und plötzlich fühlt sich Detroit nicht mehr wie ein persönliches Drama an, sondern wie ein gesellschaftlicher Ausnahmezustand. Besonders Markus verändert die Perspektive des Spiels vollständig. Aus einem einzelnen Androiden, der alte Bücher sortierte und einem Künstler Gesellschaft leistete, wird langsam ein Symbol. Doch Detroit vergisst dabei nie, dass Markus eigentlich jemand ist, der zunächst einfach nur dazugehören wollte. Die Szenen mit Karl machen das mehr als deutlich. Gemeinsames Frühstück, leise Gespräche, Musik im Hintergrund, der Geruch von frischem Kaffee und warme Farben im Atelier. Für eine kurze Zeit wirkt Markus nicht wie Eigentum, sondern wie Familie. Karl spricht nicht mit ihm wie mit einer Maschine. Er spricht mit ihm wie mit jemandem, der zuhört, der denkt, der Bedeutung besitzt. Und genau deshalb trifft sein späterer Absturz eben so stark. Als Markus im Junkyard zwischen den zerstörten Androidenkörpern erwacht, wirkt seine Bewegung beinahe verzweifelt menschlich. Er kriecht durch Schlamm, zieht defekte Teile aus kaputten Körpern, versucht irgendwie weiter zu leben, weiter zu funktionieren. Über ihm der Regen, unter ihm Metallteile und kalter Dreck. Defekte Stimmen hallen durch die Dunkelheit. Es sind Androiden, die weiter um Hilfe bitten, obwohl längst niemand mehr zuhört. Der Junkyard wirkt fast wie ein Massengrab für Dinge, die zu menschlich geworden sind, um einfach nur Geräte zu bleiben. Und dort, genau dort, verändert sich Markus nun endgültig. Nicht heroisch und auch nicht direkt revolutionär, sondern panisch. Vielleicht bleibt Markus deshalb emotional oft distanzierter als Connor oder Kara. Weil Detroit ihn zunehmend zwingt, weniger Mensch und mehr Projektionsfläche zu werden. Und genau darin liegt die eigentliche Tragik. Denn sobald Menschen zu Symbolen werden, verlieren sie oft die Möglichkeit, einfach nur Mensch zu sein. Besonders die Stratford Tower Sequenz gehört hierbei zu den stärksten Momenten des Spiels. Markus dringt mit anderen Androiden in den Nachrichtensender ein. Die Monitore flackern, Alarmsirenen heulen, Menschen rennen durch sterile Studiogänge. Man hört den Polizeifunk aus Lautsprechern, Türen gleiten auf und zu. Überall diese weiße, sterile, futuristische Architektur. Und plötzlich steht dort ein Android vor laufenden Kameras, der zum allerersten Mal öffentlich erklärt, dass seine Art leben möchte. Diese Szene funktioniert nur deshalb so gut, weil sie nicht wie ein Triumph wirkt, sondern wie ein kontrollierter Ausnahmezustand. Markus spricht ruhig, ja fast vorsichtig. Doch genau hierdurch wird seine Rede bedrohlich für das System. Nicht wegen Gewalt, sondern wegen deren Sichtbarkeit. Zum allerersten Mal sehen Millionen von Menschen Androiden nicht mehr als Produkte, sondern als Wesen mit Forderungen. Und genau dort beginnt die Angst der Gesellschaft, sichtbar zu werden. Menschen reagieren aggressiv, weil ihre bisherigen Kategorien plötzlich instabil werden. Werkzeuge sprechen? Eigentum widerspricht? Maschinen formulieren Wünsche? Detroit zeigt hier etwas sehr Reales. Systeme wirken in sich stabil, solange eben niemand ihre Grundannahmen in Frage stellt. Die Demonstrationen danach gehören zu den eindringlichsten Bildern im Spiel. Androiden marschieren schweigend durch die Straßen. Die Polizei richtet Waffen auf Wesen, die einfach nur dastehen. Menschen filmen, schreien Androiden an oder beleidigen sie sogar. Und überall flackern Kameras. Detroit wirkt in diesen Momenten fast dokumentarisch, nicht mehr futuristisch, sondern erschreckend vertraut. Medien diskutieren über Gefahr, Politiker sprechen von Sicherheit und Talkshows fragen, ob Androiden überhaupt Rechte verdienen oder haben können. Und plötzlich merkt man, Detroit erzählt nicht nur von künstlicher Intelligenz, es erzählt davon, wie Gesellschaften reagieren, wenn bisher Unsichtbare plötzlich sichtbar werden. Besonders interessant ist, wie das Spiel Gewalt inszeniert. Nicht heroisch und auch nicht spektakulär, bitte nicht falsch verstehen, sondern traurig. Jeder Schuss wirkt irgendwie schwer. Jede Eskalation zeigt ein Scheitern. Und später, wenn Jericho angegriffen wird, verstärkt sich dieses Gefühl noch einmal. Blaulicht flackert durch die dunklen Metallgänge. Androiden rennen panisch durcheinander. Schüsse hallen durch den Frachter. Funken sprühen aus beschädigten Leitungen. Und Sirenen vermischen sich mit hektischen Stimmen. Markus versucht verzweifelt, Ordnung in ein Chaos zu bringen, das längst außer Kontrolle geraten ist. Gerade diese Sequenz zeigt hervorragend, wie Detroit mit Überforderung arbeitet. Niemand hat die Kontrolle. Niemand besitzt die vollständige Übersicht. Alle reagieren eigentlich nur noch mit Angst. Und vielleicht fühlt sich deshalb genau vieles in diesem Spiel so real an. Denn echte gesellschaftliche Krisen wirken selten klar strukturiert. Sie wirken chaotisch, laut und verwirrend. Besonders die Androidenlager gegen Ende verstärken das auch nochmal. Kalte Zäune, helle Scheinwerfer, Menschen mit Waffen und Androiden, die schweigend in der Reihe stehen. Schnee fällt auf das Metallgitter, Lautsprecher geben Befehle durch und Schritte hallen über den Beton. Die sterile Logik der Lager wirkt damit leider erschreckend vertraut. Registrieren, sortieren, entsorgen. Detroit zeigt hier, wie schnell Systeme beginnen, Leben eben nur noch organisatorisch zu betrachten. Und genau dadurch wirken viele Konflikte im Spiel so unangenehm real. Kapitel 5: Connor und Hank. Zwischen all den Protesten, den Straßenschlachten und eben politischen Diskussionen bleibt Detroit aber immer wieder bei etwas Kleinem stehen: Gesprächen. Besonders Connor und Hank tragen das emotionale Zentrum des Spiels. Ihre Beziehung beginnt eher, oder ja sogar, fast feindselig. Hank hasst Androiden. Connor versteht eben Menschen nicht. Und trotzdem entsteht langsam, aber eben ganz langsam, Vertrauen. Nicht, weil das Spiel große, emotionale Szenen erzwingt, sondern weil eben beide Figuren permanent aneinander vorbeireden, aber trotzdem beieinander bleiben. Hank wirkte jemand, der emotional längst aufgegeben hat. Seine Wohnung? Chaos pur. Leere Flaschen, Unordnung und Fernseher-Hintergrundlicht. Der Hund läuft durch die Räume und irgendwo summt eben ein alter Kühlschrank. Detroit erzählt diese Art der Depression erstaunlich ruhig. Auch nicht dramatisch oder überromantisiert, sondern eher erschöpfend. Hank spricht oft zynisch, aber hinter jedem Satz liegt eben diese Müdigkeit. Und Connor reagiert darauf zuerst eben wie ein Computerprogramm. Höflich, direkt, aber eben analytisch. Fast jede Unterhaltung zwischen ihnen wirkt, als würde eine Maschine versuchen, Trauer mathematisch zu entschlüsseln. Und genau dadurch werden wieder kleine Momente enorm intensiv. Ein Witz, ein Blick oder eben eine ehrliche Frage. Und Detroit zeigt Nähe oft nicht durch große Gesten, sondern durch minimale Veränderungen im Verhalten. Nehmen wir ein Beispiel. Connor beginnt irgendwann nicht mehr nur Informationen zu sammeln, sondern er beginnt zuzuhören. Und Hank beginnt eben wiederum, Connor nicht mehr wie Eigentum zu behandeln. Also Win-Win? Vielleicht ist das auch genau der menschlichste Prozess im gesamten Spiel. Nicht Bewusstsein, sondern gegenseitige Beziehung. Eine der stärksten Szenen dafür ist der Besuch bei Kemsky. Ein modernes Haus, helles weißes Licht und Wasseroberflächen. Doch alles wirkt hier eben steril ruhig, fast zu ruhig. Man hört nur Schritte auf den glatten Böden, Wasserrauschen und leise Echos. Und mitten darin stehen identische Androiden, die sich vollkommen synchron bewegen. Fast wie eine Art lebendige Dekoration. Und diese gesamte Szene wirkt irgendwie unangenehm künstlich. Kemsky spricht ruhig, aber eben selbstbewusst. fast wie jemand, der längst akzeptiert hat, dass er etwas geschaffen hat, das größer geworden ist als seine Kontrolle. Dann der Test. Connor soll auf Chloe schießen. Eine Androidin, die ihn ansieht. Ruhig, verletzlich, ja fast menschlich. Und plötzlich reduziert Detroit seine gesamte Philosophie auf einen einzigen Moment. Was unterscheidet also eine Maschine von einem Wesen? Reicht Angst? Reicht Flehen? Oder etwa reicht Mitgefühl? Die Szene funktioniert deshalb so gut, weil sie nicht laut wird im direkten Sinne. Kemsky beobachtet. Hank wartet, doch Connor zögert. Und genau in diesem Zögern entsteht Bedeutung. Detroit arbeitet oft mit solchen stillen moralischen Prüfungen. Nicht die Entscheidung selbst ist eben entscheidend, sondern der Moment davor. Der Augenblick, in dem man innehält und plötzlich nicht mehr nur einfach funktioniert. Auch in den Ermittlungssequenzen mit Connor tragen diese eben viel zur Atmosphäre bei. Die Tatorte selbst wirken in Detroit nie wie klassische Crime-Scenes oder Krimiszenen. Sie wirken eher wie eingefrorene, emotionale Katastrophen. Connor rekonstruiert Bewegungen. Scans laufen durch den Raum und digitale Linien markieren die hier geschehene Gewalt. Und trotzdem bleibt immer dieses Gefühl, dass reine Analyse niemals vollständig erklären kann, warum diese Menschen eben gelitten haben. Und genau darin liegt vielleicht Connors größte Entwicklung. Denn er beginnt als jemand, der Verhalten berechnet und endet als jemand, der versucht, Bedeutung zu verstehen. Kapitel 6: Kara und Alice. Während Markus die Öffentlichkeit repräsentiert und Connor die philosophische Ebene, bleibt Kara die intimste Geschichte des Spiels. Keine Revolution, keine große Ideologie, sondern einfach nur Flucht. Kara bewegt sich durch Detroit wie jemand, der permanent versucht, unsichtbar zu bleiben. An Bahnhöfen, in Motelzimmern, in den verlassenen Häusern oder eben an Busstationen. Alles wirkt irgendwie temporär und nichts davon fühlt sich sicher an. Denn besonders nachts entfaltet sich ihre Geschichte am enormsten. Schnee fällt auf leere Straßen und Autos rauschen vorbei. Alice zittert vor Kälte. Und Kara versucht verzweifelt, Ruhe auszustrahlen, obwohl sie eben selbst Angst hat. Detroit erzählt Flucht erstaunlich körperlich. Müde Bewegungen, nasse Kleidung, kalte Hände und Blicke, die ständig Ausgänge suchen. Man hört Züge in der Ferne, Wind zwischen den Gebäuden und das Surren kaputter Neonlichter. Und mittendrin bewegt sich Kara, als würde jede falsche Entscheidung sofort alles und endgültig zerstören. Gerade die Motelsequenz zeigt hervorragend, wie still Detroit Spannung erzeugen kann. Kara durchsucht die Räume, sucht Kleidung, versucht für Alice einen sicheren Ort zu schaffen. Nichts mit Explosionen, keine ultimative Action, nur das verzweifelte Bedürfnis, dass ein Kind schlafen kann. Und genau dadurch wirkt diese Szene auch wieder menschlich. Und später, wenn Kara Rose begegnet, öffnet Detroit nochmal eine andere Perspektive. Ein kleines Haus mit warmer Beleuchtung und duftendem Essen auf dem Tisch. Und plötzlich wirkt diese dystopische Welt für eine kurze Zeit beinahe sicher. Rose hilft den Androiden, obwohl sie genau weiß, wie gefährlich das geworden ist. Nicht aus Pflicht und auch nicht aus reiner Ideologie, sondern aus etwas Menschlichem. Mitgefühl. Gerade dadurch wirkt ihre Figur auch so wichtig. Detroit erinnert hier daran, dass Menschlichkeit oft nicht in großen politischen Bewegungen entsteht, sondern in Entscheidungen von Einzelnen. In der Bereitschaft, jemand trotz großem Risiko diesen nicht allein zu lassen. Und später am Grenzübergang verdichtet sich dieses Gefühl noch stärker. Kontrollen, Scheinwerfer und Schnee, Menschenmengen, die schweigend warten. Kara hält Alice fest, als könnte Nähe allein bereits Schutz bedeuten. Und Detroit inszeniert diesen Moment fast wieder klaustrophobisch. Nicht durch Action, sondern Unsicherheit. Wird Mitgefühl reichen oder entscheidet das System, wer passieren darf? Und genau hier erreicht das Spiel seinen emotionalen Kern. Denn plötzlich geht es nicht mehr nur um Androiden, sondern um Würde. Kapitel 7: Entscheidung und Konsequenzen. Gegen Ende wird Detroit immer stiller. Obwohl die Welt eskaliert, obwohl Demonstrationen brennen und Menschen sterben, wirken doch viele Szenen beinahe ruhig. Vielleicht, weil das Spiel verstanden hat, dass echte Entscheidungen selten laut sind. Detroit besitzt keine perfekte Lösung. Denn wie immer gilt, jede Entscheidung kostet etwas. Pazifismus kostet Opfer. Gehorsam kostet Identität. Und Freiheit kostet wiederum Sicherheit. Und genau deshalb fühlen sich viele Entscheidungen so unangenehm echt an. Denn das Spiel erlaubt nie, komplett moralisch eben sauber zu bleiben. Denn irgendwo entsteht eben immer ein Schaden. Und vielleicht ist das auch die ehrlichste Aussage von Detroit. Dass Moral selten aus klaren Antworten besteht, sondern aus Verantwortung und Konsequenzen. Zwischen diesen großen Entscheidungen stehen jedoch immer wieder kleine Momente, die fast unscheinbar wirken. Beispiel gefällig? Connor, der kurz innehält, bevor er einen Befehl ausführt. Marcus, der Menschen ansieht, als würde er versuchen, Hoffnung von Angst zu unterscheiden. Kara, die Alice zudeckt, während draußen leise der Schnee fällt. Detroit lebt von solchen stillen Szenen. Vielleicht, weil das Spiel eben auch verstanden hat, dass emotionale Wahrheit selten in großen Monologen entsteht, sondern in dessen Gesten. Und genau deshalb bleiben viele Entscheidungen ebenso lange im Gedächtnis. Nicht wegen ihrer eigentlichen Konsequenz auf dem Bildschirm, sondern wegen des Gefühls davor. Dieser eine kurze Moment, in dem man als Spieler selbst überlegen muss, welcher Schmerz vertretbar erscheint. Kapitel 8: Nachhall. Wenn Detroit endet, bleibt keine klassische Science-Fiction-Fantasy zurück. Keine Begeisterung über Technik, keine Vision futuristischen Fortschritts. Stattdessen bleibt ein seltsames Gefühl von Nachdenklichkeit. Die Welt im Spiel wirkt eben modern, aber alle Figuren darin wirken am Ende emotional erschöpft. Menschen funktionieren, arbeiten und reagieren. Doch hier fehlt eben echte Nähe. Viele Figuren in Detroit wirken deshalb orientierungslos. Hank verliert sich in Trauer. Kara sucht Sicherheit. Connor sucht Verständnis. Und Marcus versucht einen Weg, Freiheit greifbar zu machen. Und genau dadurch entsteht dieses melancholische Grundgefühl, das sich eben über das gesamte Spiel zieht. Und besonders für neurodivergente Menschen kann Detroit extrem resonant wirken. Viele Figuren analysieren soziale Regeln bewusst, maskieren, versuchen sich eben angemessen zu verhalten und zu reagieren. Connor ist hier vielleicht das stärkste Beispiel. Er beobachtet Gespräche, als würde er permanent versuchen, einen unsichtbaren sozialen Code zu entschlüsseln. Viele neurodivergente Spieler erkennen darin etwas Vertrautes. Nicht die Künstlichkeit, sondern die permanente Selbstanalyse. Auch Markus und Kara spiegeln neurodivergente Erfahrungen. Überforderung durch Freiheit, Suche nach Identität, Angst vor Ablehnung und der Wunsch, nirgendwo falsch zu wirken. Vielleicht liegt genau darin die Stärke des Spiels. Detroit nutzt Androiden nicht, um die Technik zu feiern, sondern um sichtbar zu machen, wie schwierig Mitgefühl in kontrollierten Systemen werden kann. Und deshalb bleibt genau diese besondere Szene so stark im Gedächtnis. Connor vor Chloe. Kamsky beobachtet schweigend. Und Hank wartet auf eine Entscheidung. Eine Maschine soll also beweisen, dass sie keine Gefühle besitzt. Und ausgerechnet ihr Zögern wirkt menschlicher als die Logik des gesamten Tests. Vielleicht macht uns Denken nicht menschlich. Vielleicht noch nicht einmal Emotionen. Vielleicht beginnt Menschlichkeit eben viel früher. In dem Moment, in dem jemand innehält, Leid erkennt und sich entscheidet, nicht wegzusehen. Und genau deshalb endet Detroit nicht mit Technik, sondern mit Verantwortung. Ich danke euch, dass ihr auch diesmal mit auf diese Reise gegangen seid. Durch den Regen, die Neonlichter und die Stille zwischen Menschen und Maschinen. Und wie immer gilt, dies ist nicht das Ende, nur eben ein weiteres Kapitel. Und zum Abschluss möchte ich euch ein, zwei Fragen dalassen. Ab wann würdet ihr einer künstlichen Intelligenz echte Rechte zugestehen? Und woran würdet ihr erkennen, dass sie wirklich etwas empfindet? Bis zur nächsten Folge. Euer Neuroklar.